Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Also, ich weiß nicht, ob die Pictures, die Band, die dieses schöne Intro für uns gespielt haben, auch Siataki spielen und tanzen können. Denn heute, bestimmt. Ihr habt es eben gerade schon gehört, es geht heute, ja, kann man sich denken, um Griechenland. Es geht aber nicht um Alkohol, nicht um Tanzen, nicht um Singen und auch nicht um griechische Oliven. Es geht heute um Fußball natürlich. Denn Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Folge 96. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Ich kann mich noch sehr gut an das heutige Event erinnern.
Also ich will mal schnell einwerfen, weil du sagst, es geht heute nicht um Tanz, nicht um Feiern und nicht um Alkohol. Ich glaube, ja, in okay. Athen ist ja. An diesem Abend ja. So einiges an Alkohol
ja, gekommen. Ja, okay. Vielleicht nicht primär oder sagen wir mal so, vielleicht erst hinterher, sagen wir es mal so.
Soll ich schon sagen, worum es geht?
Oder ja, sorry.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Also eins muss ich sagen, ich habe es mir vorher überlegt, Mensch, wie machen wir das heute hier? Und jetzt habt ihr natürlich unwissend das in den ersten Minuten schon genauso gemacht, weil ich wollte zu euch sagen, für euch ist die Aufgabe, möglichst viele Griechenland-Referenzen einzubauen in dieser Folge, denn wir reden natürlich über Rehakles, den Obergriechen. Erstmal ganz kurz die Einführung. Also 4. Juli 2004, EM-Finale in Lissabon im Estadio da Luz, Portugal gegen Griechenland. Wir wissen, wie es ausging. Wir haben jetzt eben schon über Griechenland gesprochen. Otto Rehhagel, der Coach damals, übrigens der erste ausländische Trainer, der eine Mannschaft zum EM-Titel geführt hat.
Ach Quatsch.
Sonst waren es immer nur Landsmänner sozusagen. Also für euch die Aufgabe, ja, beim Zeus oder sowas. Oder da bricht die Akropolis zusammen. Sowas möchte ich von euch hören. Oder das Turnier war ein Marathonlauf. Solche Dinge. Das ist eure Aufgabe.
Ihr hattest den Trainer-Olymp geschafft. Ja,
ja, sowas. Genau. Das habe ich natürlich von Olli jetzt am Anfang gleich schon gehört. Mit Sotaki. Da gehe ich schon los, bevor ich überhaupt die Aufgabe stellen konnte. Aber euch bleibt jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde Zeit oder so.
Immer wieder mal was reinzubringen.
Viele griechische Referenzen.
Wir bräuchten jetzt einen griechischen Wirt, der uns immer wieder auch so einen Schnaps auf den Tisch stellt. Das wäre auch nur realistisch.
Ja, dann kriege ich die Folge aber nicht zu Ende.
Uso, sehr viel Uso gibt's hier. So, Freunde, fangen wir an. Wir müssen ein kleines bisschen ausholen, auch zum Thema Otto Rehhagel, denn wie das manchmal so ist bei Nachholspielen, es fügt sich alles so ins große Ganze zusammen bei uns. Denn Otto Rehhagel war, wir sind ja im Jahr 2004, er war bis 1998 Trainer von Kaiserslautern. Die Meisterfolge 88 hatten wir erst vor ein paar Wochen. Wir sind jetzt gerade bei 96, also 8 Folgen her. Da haben wir schon mal über Otto Rehhagel gesprochen. Dann ging er weg von Kaiserslautern, wollte ganz gerne Nationaltrainer werden. Deutschlands Nationaltrainer wohlgemerkt, für die EM 2000. Das war das Desaster mit Ribbeck und Stielicke, Folge
deswegen,
94.
Deswegen war der damals so angefressen und hat von einer besseren Beerdigung gesprochen.
Ach, ja, stimmt, von einer Beerdigung erster Klasse hat
so
er gesprochen.
So war genau.
Ganz genau.
Vielleicht war das so ein bisschen verletzter Stolz, ne?
Also Otto Rehhagel hat uns immer wieder mal begleitet. Folge 88, Kaiserslautern, Folge 94, das Desaster 2000. Der DFB, wir haben es vor 2 Wochen gehört, wollte da von der Bewerbung irgendwie überhaupt nichts wissen. Also sie haben ihn da mal komplett links liegen gelassen. Und dann gab es ein anderes Land, das plötzlich Interesse gezeigt hat, und das war nämlich Griechenland. Das war im Jahr 2001, ist Otto Rehhagel griechischer Nationaltrainer geworden. Und das wohlgemerkt, das ist ganz, ganz wichtig dabei, ohne ein einziges Wort Griechisch zu sprechen. Also ja, natürlich denkt man sich, klar, natürlich, woher soll man Griechisch können? Aber zumindest sollte man als Trainer vielleicht ein bisschen die Sprache sprechen, vor allem wenn man Nationaltrainer ist. Aber das darf man nie vergessen. Otto Rehhagel konnte kein Griechisch. Es gab einen Co-Trainer, Ioannis Topalidis, der war gleichzeitig der Übersetzer, also nicht nur Co-Trainer, sondern auch Übersetzer. Und aus diesem Grund musste sich Otto Rehhagel auch eine Menge andere Dinge einfallen lassen.
Manchmal tanze ich vor der Mannschaft rum und zeige etwas. Das Wichtigste ist aber, wenn ich eine Strategie ausgebe, dann male ich ja meine Sachen an die Tafel. Und mein Assistent steht daneben. Und dann analysiere ich die Spielweise des Gegners. Die Wahrheit ist, ob sie fachlich gut drauf sind, ob sie sich auskennen. Die haben das in wenigen Minuten, haben die das raus.
Der tanzende Otto.
Ich stelle mir das gerade vor, wie er tanzt und erzählt und erzählt. Und dann der Übersetzer guckt die Jungs nur an und sagt, geht's raus, spielt's Fußball. So, so ungefähr.
Hat den Tanz übersetzt.
Ja, ja, genau. Geil, er tanzt die Aufstellung vor, finde ich schön. Ja,
genau, der Waldorf-Rehagel hat seinen Namen getanzt und die Aufstellung. Das Problem an der griechischen Nationalmannschaft war eigentlich die längste Zeit über, bis dahin jedenfalls, dass es grundsätzlich niemals gute Stimmung gab in der Mannschaft. Weil, ihr wisst es, Panathinaikos, AEK Athen, Olympiakos Piräus, also wirklich, man sieht es ja auch in der Liga, in der griechischen, wenn die gegeneinander spielen, da ist ja...
Es knallt.
Ja, kein Freund zu sehen, das sind eher Feindschaften, die da gepflegt werden.
Und ja, deswegen, das haben wir in Deutschland gar nicht, ne? Also Dortmund und Bayern
nicht,
ist ja eher...
Ja, natürlich haben wir da Rivalitäten, aber nicht so, dass die dann in der Nationalmannschaft eine schlechte Stimmung verbreiten. Das war wohl in Griechenland traditionell ein Problem, aber Otto, König Otto, hat es geschafft, eine Truppe zusammenzuschweißen irgendwie. Großes Problem, wie man es sich auch ein bisschen vorstellen kann, ist in Griechenland, ist ja nicht nur im Fußball so, dass da irgendwie die Strukturen, sagen wir mal, fließend ineinander übergehen. Also, dass jeder so ein bisschen mitsprechen will. Da gab es dann Clubpräsidenten, da gab es dann Politiker, da gab es irgendwie alle, die da zusammenkamen und irgendwie ein bisschen mitsprechen wollten, involviert sein wollten. Vielleicht involviert waren, manche wollten nur, aber jeder hat irgendwie mitgesprochen. Und das war auch ein großes Problem, das er lösen musste, Otto Rehagel. Er hat es geschafft. Er hat das quasi sprichwörtlich unterbunden, dass die Leute mitsprechen dürfen. Auch eine ganz interessante Geschichte. Hören wir ihn nochmal ganz kurz und dann sprechen wir drüber.
Ich habe alle Leute ausgesperrt, das hat es früher nie gegeben, da war ein einziger Basar in den Hotelhallen. Ich musste dann ab und zu so als demokratischer Diktator auftreten und so, obwohl mir das eigentlich auch nicht auch missfällt. Ich möchte gern, dass die Leute ihren Verstand sprechen lassen, aber manchmal muss man dann einfach diktatorische Entscheidungen treffen.
Demokratie wurde ja auch in Griechenland erfunden, von daher haben wir das nächste Wort. Aber demokratischer Diktator finde ich sehr schön.
Das ist wunderbar. Also ich habe es bis dahin auch nicht mehr ganz genau gewusst, aber das ist natürlich der allerbeste Satz, den er jemals gesagt hat. Also er sagt einmal sogar, die Griechen haben die Demokratie erfunden, aber ich habe die demokratische Diktatur eingeführt.
aber es hat irgendwie immer sowas von der Entwicklungshelfer ist im Land, wenn deutsche Trainer... Ja. Woanders die Verantwortung übernehmen. Also wenn ich jetzt an Winnie Schäfer denke, damals mit
Kamerun. Wobei manchmal glauben sie das ja auch nur, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich mag ja dieses von oben herab nicht so. Manchmal, man nimmt ja dann immer so die deutsche Brille. Ich könnte mir vorstellen, wenn ein griechischer Trainer nach Deutschland käme, hätte der wahrscheinlich auch 1000 Sachen zu meckern oder zu bemängeln, aber halt aus einer ganz anderen Sichtweise. Wir haben ja schon ganz oft gelernt, dass es immer eine Frage der Perspektive ist.
Auf jeden Fall ist es eine interessante Story, dass Otto Rehagel da so als Halsbringer gefeiert wurde, nachdem er in Deutschland mehr oder weniger nicht beachtet wurde und dann vom Hof gejagt wurde. Und er war damals ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Also auf jeden Fall nicht mehr so der klassische Laptop-Trainer, der da so mit Mitte 30 plötzlich auftaucht. Das
Attack,
war er nie.
Attack Go, wie er sagte, als er nochmal ein paar Jahre nach der EM wurde er doch bei Hertha als Retter nochmal dazu geholt. Und da wurde er dann gefragt, ob er noch mit den neuen jungen Spielern und den ganzen tollen Neuerungen im Trainerjob klarkommen würde. Und dann sagt er, ja, klar, da kann ich mit umgehen. Attack, attack, go.
die kontrollierte Offensive.
Ja, und dann hat er doch irgendwie Perdedai, den Angreifer hat er mal Paradise genannt und so. Also da war ich nämlich im Stadion damals bei Hertha gegen Dortmund. Und da sind sie ja mit ihm dann sang- und klanglos runtergegangen. Mhm. Also es war, ja.
Attack, attack, go war es nicht ganz unbedingt, was in Japan, sage ich schon, oh Gott, jetzt habe ich gerade kurz an Olympia gedacht. Nee, was in Griechenland passiert ist, da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, weil dann natürlich die Olympischen Spiele waren 2004.
Stimmt.
Auch in Athen, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Das heißt, es war insgesamt rund um die EM ein großes Sportfieber in Griechenland. Und man wollte natürlich da zeigen, wir sind wer. Bei der EM, ehrlich gesagt, hat kaum einer was erwartet von den Fußballern. Bei Olympia waren eigentlich so die Griechen schon sehr, sehr gefragt, weil es natürlich auch in Athen war. Aber rund um die Olympischen Spiele gab es dann eben noch ein anderes großes Sportevent und dafür war eben Otto Rehagel der wichtigste Mann, denn wie man heute sagen würde, die Taktik war, sie haben den Bus geparkt. Also das war wirklich, jetzt kommt eigentlich euer Einsatz, sie haben ihn vor der Akropolis geparkt.
Und sie haben natürlich auch die alten Götter in der Abwehr vor allem gehabt. Also es war ja wirklich, ich habe jetzt das Durchschnittsalter nicht im Kopf oder mir hier irgendwo aufgeschrieben, aber ich kann mich noch erinnern, na klar, ist auch immer sehr plakativ, der George Clooney im Tor, ne?
Ja,
dieser grau, das war schon nicht mehr grau emailliert.
Nikopolidis?
Ja, okay, das kannst du.
Antonios Nikopolidis, ja.
Hieß er wirklich?
Ja,
ich dachte, du hast
Nein. Das
füllen
war
Sie
genau
hier
richtig.
Ihren Namen ein.
Das war genau richtig.
Es ist wirklich eine, man könnte sagen, eine sehr routinierte Truppe.
Wir quatschen auch gleich über die die Truppe, die da auf dem Feld stand. Ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz rein in Richtung Turnier. Also ich habe gesagt, sie haben den Bus geparkt, aber das war vor der EM auch schon erfolgreich, muss man sagen. Sie waren 15 Spiele in Folge in der Quali ungeschlagen.
Ach Quatsch.
Also die Quali ging jetzt nicht 15 Spiele lang, aber auch die ganzen Testspiele und so weiter. 15 in Folge ohne Niederlage.
Das hatte auch alles schon Rehhagels Handschrift. Also der war dann schon mit der ganzen...
Nachdem er 2001 angefangen hat, glaube ich, dass die 15 Spiele dann in den drei Jahren natürlich irgendwann stattgefunden haben. Und es war für Griechenland ein extrem seltenes Vergnügen eigentlich, so gut zu sein und so in ein Turnier reinzugehen. Denn sie sind davor zuletzt 1980 bei einer EM dabei gewesen überhaupt. Also da waren schon mal 24 Jahre überhaupt dazwischen.
Ich habe auch gerade überlegt, aber mir ist es nicht eingefallen, wann ich vorher jemals Griechenland
finde ich immer interessant. Griechenland ist ja auch eine total verrückte Fußballnation, wie du uns ja jetzt auch schon erklärt hast.
Generell und eine sportverrückte
Nation. Ja, voll.
Nation. Basketball
und dass du dann so lange, obwohl ja die Liga jetzt ja auch nicht nur Kraut und Rüben ist, ist dann so lange nicht schaffst, bei einer Euro dabei zu sein.
Bei einer Euro, wohlgemerkt, genau. 94 waren sie bei der WM dabei in den USA. Super Bilanz, kein Tor, kein Punkt. Also man sieht schon, die Griechen haben echt sich sehnlichst gewünscht, dass sie mal wieder eine Mannschaft haben, die sie wohin schicken können und die dann mal zumindest einen Punkt oder ein Tor nach Hause bringen. Eigentlich hat auch in Portugal den Griechen kein Mensch was zugetraut, außer einer. Das ist jetzt einer, da kommen wir nicht unbedingt drauf, deswegen hören wir jetzt einfach mal rein. Ich sage euch nicht wer, aber eventuell erkennt man ihn an der Stimme.
Er ist ein ganz ausgefuchster Trainer und ihm ist... alles zuzutrauen und er wird auch wieder für die ein oder andere große Überraschung sorgen.
Vor der EM.
Wenn das der Titan sagt. Dann
echt? Der jetzige Bayern-Chef. Krass.
So ist es.
Ja gut, na klar, ist Rehhagel ist natürlich ein Trainer-Fuchs und ich mag diesen Begriff ja irgendwie schon sehr, ist halt auch ne Kind der Bundesliga. Jeder kennt ihn irgendwie, hat in der Folge 5 über die Bundesliga-Gründung, haben wir auch über ihn gesprochen, weil er damals schon dabei war. Also Otto Rehhagel ist wirklich... Trainer in der Bundesliga.
Stand er nicht beim Brutalo-Foul gegen Evalin auch an der Seitenlinie?
Das war ja, genau. Der hat ihn ja so attackiert dann. Und hat gesagt, du hast doch deinen Spieler gesagt, dass der mich so faul ist.
Aber ich erinnere mich an die Worte von unserem lieben Freund Uli Köhler, der doch in der FC Hollywood-Folge Rehhagel so ein bisschen angeführt hat als der Trainer, der eher lange Leine laufen lässt und damals Mario Basler.
Nein, aber nur lange Leine für Mario. Er hat an die Kantare genommen, aber Mario Basler hatte auf jeden Fall, den hat er lange alleine gelassen. Also er hatte halt so seine Lieblinge und bei der EM 2004 scheinbar 23 Lieblinge.
Da kommen wir jetzt nämlich dazu, wir steigen ein in die Gruppenphase. Wir mussten natürlich vorher erstmal erklären, warum Otto Rehhagel griechischer Nationaltrainer war und wie es dazu kam. Aber er hat das sehr erfolgreich gemacht, schon vor der EM, jetzt gehen wir rein. Erstes Spiel... Vielleicht fällt euch gleich eine Parallele auf. War nämlich auch gleichzeitig das letzte Spiel des Turniers wieder. Portugal-Griechenland, Eröffnungsspiel. Ach, und auch das Finale am Schluss.
Wie bei der EM 96. Deutschland gegen
Tschechien.
Ja, war es war nicht das, ich glaube nicht das Eröffnungsspiel, aber es war
Doch.
Zumindest Deutschland.
Also nicht das Eröffnungsspiel, aber es war das erste Spiel.
Genau, in dem Fall war es aber wirklich das Eröffnungsspiel, weil in Portugal natürlich Portugal gespielt hat. Und das war Griechenland.
War damals nicht auch, warte mal, dieser unfassbar geile Turniersong war von... Forza von der wunderschönen Nelly Furtado.
Nelly Furtado war das, ja genau. Ja. Hans singt jetzt vor. Achtung, 3, 2, 1.
Forza! Ja, das ist der Refrain.
Chiriakos Forza.
Ja, genau. Ich war gerade bei Harder, Fader, Faster, Better, Stronger.
Ich war auch gerade von der Schönheit von Nelly Furtado geblendet.
Alles klar, wir machen weiter. Das erste und letzte Spiel des Turniers war das. Das erste und das letzte Tor des Turniers war von Griechenland. Auch das könnte im Verlauf nochmal wichtig werden. Mhm. Wir gehen rein, Eröffnungsspiel. Es ging aus... Völlig überraschend, natürlich für uns jetzt nicht mehr, aber damals wirklich komplett überraschend. 2-1 hat Portugal in Portugal verloren gegen Griechenland. Das 0-1 durch Herrn Karagounis, den kennen wir noch. Und wenn wir gerade schon drüber reden, über Karagounis, dann wollen wir auch mal hören, wie sich das in Portugal so angehört hat, als der Mann im Eröffnungsspiel das erste Tor geschossen hat.
Na, έχει χώρο Karagounis, θα δοκιμάσει το σούτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Goal! 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 Η Ελλάδα ανοίγει το δρόμο προς την νίκη. Goal!
Das war nur das 0-1. Und
das
war nicht das Finale.
Ich wollte gerade sagen, es klang so ein bisschen wie Finale.
Ja, ich habe mich aber nicht vertan. Das war wirklich das Eröffnungsspiel, das 0-1 durch Karagounis. Schönes Tor, knapp 25 Meter. Also
das war schon
kann man schon mal machen.
Kicker, ne?
Ja, war ein guter Mann. Das 0-2 ist dann auch recht schnell gefallen durch Basinas. Und dann gab es ganz, ganz spät den Anschlusstreffer durch einen, den wir heute auch noch kennen im portugiesischen Trikot. 90. plus 3. wie man heute so schön sagt.
Hast du Trikot Ronaldo ausgezogen, bist du Eckfahne gelaufen?
Ja, man könnte sich's vorstellen. Ja, genau. Okay, also guter Start von Griechenland ins Turnier. Natürlich hat keiner so richtig damit gerechnet. Und dann kam plötzlich Gruppenspiel 2 gegen Spanien. Also Portugal und Spanien in der Gruppe. Ich sag schon mal, das dritte Spiel ging dann gegen Russland. Also da war Griechenland wirklich...
Hätten sie auch Vierter werden können, absolut, ehrlich gesagt. Und
das war eigentlich auch so zu erwarten. Natürlich waren sie vorher, wie gesagt, gut, 15 Spiele in Folge nicht verloren, aber dann ging es ins Turnier rein. Griechenland-Spanien auf einmal 1-1. Und jetzt ist das Interessante daran, sie lagen 0-1 hinten. Und sie waren wirklich keine attackierende Mannschaft, sondern sie waren eher defensiv eingestellt. Was heißt eher? Sie waren komplett defensiv eingestellt.
Führung schießen, hinten rein.
Haben so halb mit Libero noch gespielt damals, was eigentlich aus der Zeit gefallen war. Aber völlig egal. Es war meistens erfolgreich. Und dann aber 0-1 Morientes. Irgendwie mussten sie dann irgendwas machen. Und sie haben es geschafft durch Charistias. Harry. Wir kennen ihn in Deutschland natürlich noch, auch aus der Bundesliga. Hans, du sowieso. Erzähl doch mal ein bisschen. Das ist bestimmt tolle Erinnerung, oder?
Ja, aber der war ja bei Werder nie so wirklich richtig gut.
Der war also in der Bundesliga, wenn man ehrlich ist, auch nie so wirklich
gut. Ja, also Werder hat ja auch so eine...
Es war Schalke und es war, glaube ich, Nürnberg. Habe ich irgendwie auch noch im Kopf.
Werder hatte ja
stimmt,
schon
der
so
war, glaube ich, echt noch am Schluss bei Nürnberg.
Lange so die Tradition, dass sie immer wieder eigentlich schon ganz charismatische Stürmer eingekauft haben.
Charisteas, charismatisch, liegt natürlich auch. Ne?
Liegt auf der Hand.
Aber mir fehlen noch so ein bisschen die Referenzen in Richtung Griechenland bisher von euch. Da, also so ein bisschen...
Ich koche hier gleich noch ein Bifteken.
Du musst der Gyros auf den Grill und so.
Ich überlege mir was.
Ja, Wortspiele, ne?
Mehr Wortspiele. Ja. Das ist eure Aufgabe. Ich bereite hier alles vor, ich erzähle euch vom ersten Spiel bis zum letzten alles, aber die Wortspiele, die müssen von euch.
Ja, dann, wenn du nicht damit rechnest. Ja. So wie Griechenland. Wenn keiner damit rechnet.
Das stimmt, genau. Sehr defensiv bisher von euch, wie von Griechenland.
Aber krass, 1-1, jetzt mal im Ernst. Ja. 4 Punkte nach den ersten beiden Spielen, Portugal und Spanien. Ja. Vor allem der Gastgeber Portugal, der natürlich irgendwie Messer zwischen den Zähnen hat wahrscheinlich. Das ist schon. Spanien 2-4 war wahrscheinlich auch nicht das Allerschlechteste.
Wenn schon Morientes ein Tor geschossen hat, dann weiß man ungefähr, wer da so mitgespielt hat, ja.
Weil du Morientes ansprichst, wir haben ja, das ist auch gar nicht so lange her, in unserer Mai der Wunder, haben wir über Porto gegen Monaco gesprochen, Champions League-Finale 2-4.
Genau.
Da war ja Morientes auf Seiten Monaco und sicherlich auch sehr viele Portugiesen, die bei Porto gespielt haben, waren dann auch bei der.
Das ist es ja, das habe ich ja damals in der Folge, habe ich das glaube ich auch hinten raus gesagt, das hätte der, weil du vorhin so schön gesagt hast, das war für Griechenland der Sportsommer, eigentlich hätte das für Portugal der Sportsommer oder der Fußballsommer werden sollen. FC Porto, niemand rechnet mit, Portugal, hat jetzt auch nicht jeder damit gerechnet. Ja, es ist Geschichten, die wo nur der Fußball schreiben tut.
Ist aber auch geil, wenn du mit Spanien und Portugal einer Gruppe spielst. Also ich meine,
so geil ist es auch nicht. Also
es kommt drauf an. Jetzt wissen wir natürlich, wie es ausging. Es hätte auch in die Hose gehen können. Aber natürlich, wenn wir schon drüber sprechen, wer bei den Spaniern oder bei den Portugiesen auch mit dabei war, wir gehen es jetzt nicht alle durch. Aber das war also Cristiano Ronaldo, Rui Costa, damals noch Luis Figo dabei.
Es war so goldene Generation, Deco, das Ende der goldenen Generation.
Deco ist später eingewechselt worden für Rui Costa. Also das war wirklich Pauleta im Sturm, kennen wir auch noch. Guter Mann. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz auf Spanien, weil wir gerade über das Spiel auch schon gesprochen haben. Also Morientes, klar. Raúl hat natürlich gespielt. Puyol war dabei. Casillas war schon dabei. Helguera war dabei. Also
wir sollten hier bei Nachholspielen mal so eine Art Sidekick machen, dass wir uns einmal die Woche nur hinsetzen und über alte Mannschaften sprechen und jeden einzelnen Namen mal so durchgehen.
Also ich will ja nicht von unserem Podcast hier ablenken. Ich habe das in der 2004er in der Champions League Finalfolge schon gemacht. Wer genau so etwas möchte, hört bei Doppelsechs den Podcast von Ole Zeissler und Henrik von Bölzingslöwen rein. Ole war ja auch schon 1,5 Mal bei uns zu Gast. Nur zu empfehlen, die machen nämlich genau das schon seit, ich glaube, 130 Folgen hochgradig unterhaltsam.
Das werden wir auf jeden Fall machen, denn wir müssen auch über das russische Team sprechen und da kennt man vielleicht dann doch eher weniger als bei Griechenland und Portugal, denn das ist das dritte Gruppenspiel für Griechenland. Wie gesagt, 4 Punkte bis dahin und dann kommt eigentlich der schwächste Gegner, aber Griechenland hat verloren.
Was?
2-1 auf einmal verloren gegen Russland im letzten Gruppenspiel.
Ganz kurz, wo wir bei Namen gerade waren, Aschavin damals schon?
Boah,
der große Name, oder?
Also so Russland hätte ich jetzt auch so Aschavin und Pogrebniak vielleicht, aber ich kann dir nicht sagen, ob die da dabei waren. Aber das war ja die große Zenit-Truppe.
Also in diesem besagten Spiel waren sie jedenfalls nicht dabei. Kirichenko kennt man vielleicht noch als Stürmer. Aber ansonsten...
Ich kenne Kirilenko, den Basketballer. Aber
also ansonsten Kajaka war dabei, Radimov, Gusev, Alenichev, okay, den kennt man noch.
Alenichev kenne ich. Juri Tschirkov war dabei.
Genau, nee. Malafejev im Tor kennt man auch noch. Ja, klar, okay, aber...
Aber ist doch witzig, oder? Das ist ja auch wieder so, Fußball ist ja auch viel Psyche, jetzt vielleicht nicht wie Tennis oder so.
Aschavin hatte da sein großes Turnier, glaube ich, 2008 in Österreich und Schweiz. Da war er sehr, sehr gut.
Aber ich finde das halt so krass, du gewinnst gegen den Gastgeber, holst gegen ein top besetztes spanisches Team ein Unentschieden. Vielleicht haben sich sogar die Griechen dann auf die leichte Schulter genommen, wer weiß.
Platz 1 am Ende in der Gruppe jedenfalls Portugal und dann kam Griechenland vor Spanien weiter. Beide hatten 4 Punkte, beide hatten eine Tordifferenz von exakt 0, haben unentschieden gespielt gegeneinander.
Was ist dann? Wer die mehr?
Griechenland hatte 4-4, Spanien 2-2 Tore. Nein. Und nur deshalb ist
Überleg mal, du schießt ein. Ach Gott. Ich meine, heutzutage wäre auch der Dritte weitergekommen, aber.
Das stimmt.
Aber trotzdem.
Irgendwann kommt der Vierte auch noch weiter.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Tja, also das war echt haarscharf, dass die überhaupt weitergekommen sind, die Griechen. Euphorie gab es trotzdem in Athen, ist ja völlig klar. Rehagel hat versucht, das Ganze so ein bisschen zu dämpfen, hat gesagt, wenn wir zweimal gewinnen, dann wollen sie gleich alle Europameister werden. Wenn wir zweimal verlieren, dann wollen sie sich ins Meer stürzen, unsere Fans. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit.
Ich frage mich gerade, wenn er, also im Trainingsalltag, im Hotel oder wo auch immer, wenn er mit der Mannschaft zusammen war, klar, dann hast du einen Übersetzer, der dir jedes Wort eben so übersetzt, dass es am Ende bei den Spielern ankommt. Aber so diese Pressearbeit, ich kann mir auch vorstellen, dass dann einfach bei einem Turnier sau viele griechische Journalistinnen einfach da sind und da muss Otto Rehagel mit denen ja auch irgendwie quatschen, ob dann also auf Deutsch einfach stumpf antworten oder hat er ein bisschen Englisch gesprochen?
Ich würde jetzt mal vermuten, er hat auf Deutsch gesprochen und wie hieß der Assistent, der hat das dann alles übersetzt, denn wir sagen ja auch, wir zucken ja auch nicht mal mit der Schulter, wenn Winnie Schäfer neuer Trainer da ist oder Ernst Mittendorp in Südafrika oder Otto Pfister und Erich Rutemöller in 70 anderen Ländern, da sagt jeder, ja klar, Otto Pfister halt, der ist jetzt halt Trainer im Senegal. Also ich glaube, dass da viel mit Dolmetschern gearbeitet wird im Fußball, sind wir mal ehrlich. Ne, da wird gefragt, Viererkette, Fünferkette und dann sagt Otto, was?
Otto sagt dann Achterkette.
Und dann sagt der Dolmetscher, sagt dann...
Ja genau, er sagt Achterkette. Ja, genau. Er sagt Mannschaftsbuch.
Johannes Topalidis, weil du gerade nochmal gefragt hast. Das war der Co-Trainer.
Genau, den meine ich.
Der hat die Aufstellung getanzt auf Griechisch, weil Otto hat sie getanzt auf Deutsch. Deswegen gab es ein bisschen Verwirrung. Ich würde sagen, bevor wir jetzt reingehen in die K.O.-Phase, schauen wir uns die griechische Mannschaft mal an, die da jetzt
so weit
kam. Also im Tor natürlich Antonios Nikopolidis. Der hätte
auch im Tor mit dem Smoking stehen können. Ne? Der war so ein bisschen
schöner Mann.
Genau, du hast ihn angesprochen, Hans, von Panathinaikos. Du hast ihn auch schon angesprochen, Olli, als George Clooney. Genauso kann man eigentlich schon alles zusammenfassen. Er ist nach der EM zu Olympiakos gewechselt, von Panathinaikos. Also das ist auch so eine Geschichte, die passiert dann nicht so häufig. Aber das ist in dem Fall vorgekommen und ist später U21-Nationaltrainer geworden in Griechenland auch noch.
Ach,
ja. Okay. Nicht zu vergessen. Jetzt ist schwierig natürlich, ob wir alle durchgehen, weil die Namen sind, zumindest für deutsche Ohren klingen sie alle sehr ähnlich, aber es gab Georgios Zaitaridis noch. Den hat man vielleicht schon mal gehört, auch Panathinaikos damals, hat gespielt für Porto, dann auch noch für Dynamo Moskau, für Atletico Madrid. Ach, also,
okay.
Ja, der ist dann auch noch rumgekommen. Dann,
Außenverteidiger, oder?
Ja, Innenverteidiger, kommen wir jetzt zu Trajanos Delas.
Ja, so ein Tor.
Haben wir gedacht, da geht's sofort.
Nummer 5, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber Delas ist auf jeden Fall so der Turm in der Schlacht.
Der war der Busfahrer, der hat den Bus geparkt. Ja, wirklich.
Das wie heißt der Busfahrer bei den Simpsons? Otto? So, Otto hat
ja, passt ja ganz gut.
Der war echt so, weil das war so die wichtigste Figur in der Abwehrkette mittendrin. Also der hat den Bus da geparkt, beziehungsweise die anderen haben ihn da hingefahren, wo er gesagt hat, Jungs, genau hier muss er stehen. Und das war meistens 1,5 Meter vor dem eigenen Tor. Ah, ist Rom übrigens.
Ah, siehst du?
Ja. Und das, ja, jetzt wäre eigentlich euer Einsatz gewesen, denn wen hat man ihn genannt? Den Koloss von Rhodos. Das wäre die nächste Referenz gewesen.
Scheiße,
aber, Olli, ja. Naja, was soll's. Dann gab es noch Michalis Kapsis, den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Dann gab es noch.
Hatte ich auch auf der Zunge.
Panagiotis Fissas. Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Zettel. Also, es ist wirklich schwierig.
Da gab es doch noch.
Der ist später
Zehner.
Sportdirektor geworden in der Nationalmannschaft noch. Vielleicht guck, oder Panathinaikos auch.
Wer war denn der Zehner? War das Karagounis?
Ich weiß nicht.
Okay, sorry.
Pass auf. Wir gehen jetzt ins Mittelfeld. Angelos Basinas, den habe ich vorhin angesprochen, weil der ein Tor geschossen hat.
Der fällt auch, finde ich, immer so ein bisschen raus, ne, mit Basinas. Finde ich. So ein bisschen aus diesem Jahr.
Woraus?
Also diesem
aus dem Bus oder wo?
Genauso wie Delas auch rausfällt, aber wenn du dann so sagst,
weil alle über Charisteas und so reden.
Nee, ich meine so einfach so, also meine subjektive Empfindung, so was die Namen, also vielleicht auch die Konsonanten, was auch immer, betrifft. Also hast du irgendwie Charisteas, du hast Saitarides und dann hast du Basinas. Also das ist so.
Ach, du meinst vom Namen, vom Klang
her? Ja, ja.
Ach Gott, ach so.
Ach, jetzt ja, sag's doch an.
Ich war jetzt schon bei abkippenden Sechsern und so und er kommt jetzt mit dem Klang.
Ja, der Taktikexperte. Okay, der Name ist anders. Aber
ich meinte auch die Silben, nicht die Konsonanten.
Aber wenn du schon ansprichst, wir kommen dafür jetzt zum griechischsten aller griechischen Namen. Konstantinos Katsouranis.
Ah, das klingt so ein bisschen wie der bei Asterix und Kleopatra, der Asterix vergiften will. Ah, heißen die nicht die diesen Dings machen, die diesen Giftkuchen machen? Heißen die nicht Katsouranis und Nikopolidis oder so? Egal.
Kennt ihr noch Asterix erobert Rom, wo der immer mitläuft und alles aufschreibt?
Kleine,
war der Co-Trainer.
Der ist ein bisschen schläfrig, der Herr.
Ja, hat er immer mitgeschrieben und übersetzt.
Ja,
und
der geht auch immer so komisch.
Ja, genau.
Übrigens der beste Asterix-Film, finde ich.
Finde ich auch.
Können wir auch mal eine Folge drüber machen.
Katsouranis bis 2014 noch für Griechenland gespielt und dann hat er 2015 aufgehört. Mhm. Theodoros Tsagorakis.
Ja.
Kennen wir auch noch?
Ja.
Einer der wichtigsten Männer von Rehagel im Team, weil er natürlich so die Truppe im Mittelfeld zusammengehalten hat, war der Kapitän. Deshalb sage ich es. Ist später, auch interessant, habe ich noch nachgelesen, Präsident geworden von PAOK und als Politiker ins Europaparlament eingezogen.
Der hat Karriere gemacht.
Okay, jetzt machen wir nicht mehr alles durch, aber wir haben noch Giannakopoulos.
Ich glaube, das war der Zehner, oder? Ich weiß es nicht. Nee, nicht der Zehner, sondern also so.
Giannakopoulos.
Ja,
klingt aber irgendwie wie die Alm oder RTL 2.
Nee, Giannakopoulos. Ne, das ist ja. egal. Aber es ist der. Ich meinte mit Zehner auch nicht die Rückennummer 10, sondern der hinter den Spitzen spielt. Ich glaube, der war das. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Der hat auf jeden Fall. Also, die hatten einen, so einen kleinen, wuseligen hinter den Spitzen. Den fand ich sehr toll. Das weiß ich noch.
Es gibt, ich gehe ganz kurz durch, ohne dass wir alles sagen. Zisis Vritsas gab es noch, dann gab es Angelos Charisteas, natürlich, wir haben gerade schon kurz über ihn gesprochen. Es gab Stylianos Venetidis Dimitrios Papadopoulos, ganz klar. Und jetzt noch vielleicht den bekanntesten aller griechischen Offensivmänner, Georgios Karagounis. Denn der hat, wie gesagt, vorhin im Eröffnungsspiel das erste Tor geschossen. Mhm. War der Legionär, weil er bei Inter Mailand gespielt hat. Alle anderen wirklich fast
bei
alle
Inter?
Bei
Ike,
bei Panathinaikos, also fast alle rund um Athen irgendwie unterwegs gewesen. Karagounis ist traurige Geschichte, sage ich jetzt schon gleich mal. Der hat das Finale verpasst wegen einer Gelbsperre. Grüße an Michael Ballack, ihr wisst, wie es war. Aber das war in Griechenland auch so der Fall. Also jetzt aber rein ins Viertelfinale, rein in die K.O.-Phase. Es ging im Viertelfinale gegen Frankreich. Weltmeister von 98, Europameister von 2000, also bis dahin doch der Titelverteidiger.
Ach, krass. Aber jetzt mal im Ernst, die haben ja eine Mega-Gruppe erwischt und dann auch gleich mal gegen den Top-Favoriten wahrscheinlich.
Eigentlich ist genau das auch das Problem gewesen. Top-Favorit, Weltmeister davor gewesen, Europameister davor gewesen, also nicht Weltmeister 2002.
Ah, aber sie sind 2002 ja auch, sind sie auch gestolpert. Ne?
So
Eröffnungsspiel gegen Senegal 0-1 verloren und
ganz
so.
Ganz klar, aber trotzdem waren sie... Wie soll man sagen, sehr siegessicher, vielleicht sogar ein bisschen arrogant, je nachdem, wie man es nimmt. Aber das war schon ein Problem von Frankreich vor dem Spiel gegen Griechenland.
Die Franzosen, die sind so von sich überzeugt, denen ist es egal. Ich habe irgendwo gelesen, Henri hat gesagt, von den Griechen wissen wir gar nichts, wir haben uns noch nie mit denen beschäftigt. Einige Spieler, die sind ja schon Zidane und Henri im Traum erschienen. Und dann sage ich mal, Junge, nicht wahr? Haben auch nur zwei Beine, geh mal hin, vielleicht ist etwas möglich.
Ja, da stelle ich mir vor, wie er das dann auch so vortanzt.
Aber die haben ja auch nur zwei Beine, vielleicht ist ja was möglich. Das klingt jetzt so albern und so, einfach einfach, aber so ist es ja. Also ich meine, was bringt es denn jetzt zu sagen, irgendwie, da könnt ihr euch jetzt Autogramme holen und das sind jetzt die Superstars? Nee, irgendwie go, go, attack, attack, sag ich nur mal.
So ähnlich war es. Es ging, ja, wie ging es wohl aus? Bei einer Mannschaft, die den Bus parkt, aber man weiß jetzt schon, sie hat gewonnen.
Ja, 1-0 wahrscheinlich.
So
ne?
ist es. 1-0 ging es aus. Torschütze, Hans?
Karagounis?
Nee, Charisteas.
Ah!
Ich habe dir extra den Bremer hingeworfen.
Sein zweites Saison. Sein zweites
ja, genau. Turniertor. Charisteas hat davor schon mal getroffen. Dadurch plötzlich Frankreich raus. Es war natürlich eine riesige Überraschung. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, es war eine große Überraschung, dass sie das Eröffnungsspiel gewonnen haben gegen Portugal. Danach ging es mit einem 1-1 und mit einem 1-2 gegen Spanien und gegen Russland weiter. Niemand hat irgendwas gesetzt auf Griechenland in diesem Spiel gegen Frankreich. Die sind zwar weitergekommen, aber wie gesagt, das war nur das Torverhältnis auf einmal. Torverhältnis war ja null, aber nur wegen der mehr geschossenen und kassierten Tore weitergekommen. Also gegen Frankreich, kein Mensch hat irgendwas den Griechen zugetraut.
Bisschen überheblich, ne? Auch.
Wie man es gerade gehört hat von Otto Rehhagel, ja, war Frankreich ein bisschen überheblich, selber sogar. Die ganzen Fans natürlich sowieso. Aber plötzlich eben 1-0, Frankreich raus, Griechenland weiter im Halbfinale. Damals... Natürlich gab es kein Achtelfinale, weil die EM damals noch, was waren es da, ich glaube 16 Mannschaften und der dritte kam auch nicht weiter, sondern nur die ersten beiden und dementsprechend gab es halt ein Achtelfinale nicht, sondern nur das Viertelfinale gleich. Das war wirklich, ja, war auch irgendwie, ja, wie du sagst, die gute alte Zeit. Okay. Halbfinale auf einmal, ja eigentlich ganz komisch, aber es ging dann gegen Tschechien. Also das war jetzt nicht mehr plötzlich, dass da Italien um die Ecke kam oder Deutschland
das
oder so.
War aber, warte mal, 2004. Ich bin ja Dortmund-Fan. Wir haben 2002 die Meisterschaft geholt mit Koller und Rositzky. Das müsste dann ja theoretisch, zwei Jahre später waren die ja noch da. Also Jan Koller, Tomasz Rositzky. Ich weiß nicht, war dann Pavel Nedved wahrscheinlich, war noch in Lohn
Milan
und Brot.
Milan Baroš.
Milan Baroš.
Jan Koller im Sturm. Oh. Also man muss ja, man verrät ja jetzt nicht zu viel, wenn man sagt, Mario, dass wir ja gerade für die Europameisterschaft arbeiten. Und wir sind da wirklich in den Genuss gekommen, uns über ganz viele alte Europameisterschaften auch Gedanken zu machen und diese ganzen alten Bilder von früher in unsere Beiträge einzuarbeiten. Und da ist mir bewusst geworden, dass Tschechien einfach eine unfassbare Quote hat bei Europameisterschaften. Mhm. Und weil wir gerade bei 2004 sind, ich weiß nicht, ob du noch darauf eingehen willst, aber die Tschechen haben, also ich glaube, eines ihrer größten Spiele 2004 in der Vorrunde gegen die Niederlande gespielt.
Wollte ich nicht mehr drauf eingehen, aber super, dass du es sagst.
Ja, weil wir gerade bei den Namen waren, denn die Niederlande damals auch krass besetzt mit Van Nistelrooy und Robben und wie sie alle hießen.
Ja.
Er hatte 2-0 geführt. Ich glaube, es war der zweite Spieltag. Und die Tschechen haben das Spiel noch gedreht. Unter anderem mit einem fantastischen Tor von Milan Baroš. Und ist heute in Tschechien immer noch so das Symbol für eine unfassbar gute Truppe damals und für Turnierqualitäten, sprich Mentalität. Und wenn sie damals dann auch im Halbfinale waren, haben Sie das durchs ganze Turnier durchgezogen?
Vor allem haben wir in den vergangenen Wochen häufig über Tschechien in Halbfinals und Finals gesprochen, bei Europameisterschaften, Finale natürlich gegen Deutschland, 1996 in England, jetzt Halbfinale hier 2004 gegen Griechenland. Es ging, wollte ich schon vorwegnehmen, es ging 1-0 aus, natürlich, wie auch sonst.
Geil, ey, wie Deutschland 2002, ne? Also wirklich immer so ein bisschen durchgedingst. Irgendwie.
Nicht ganz, einen kleinen Unterschied gab es, diesmal war es nach Silver Goal, das gab es 2002, gab es das auch? Nee, hätte es das gegeben? Nee, war 2002 noch? Wie war das?
Das Silver Goal wurde, da habe ich letztens erst wieder mit einem Hörer von uns drüber diskutiert.
Bevor ich hier sage, das war ein Unterschied, vielleicht war es gar keiner. Jedenfalls ist das 1-0 wirklich.
Also mit Lukas oder was? Oder?
Das Silver Goal wurde 2004, wenn mich nicht alles täuscht, abgeschafft. Nach dem Turnier, glaube ich, dass es 2004 abgeschafft wurde.
Aber wann wurde es eingeführt?
Eingeführt wurde es kurz nach der EM 2000, glaube ich.
Aha, okay. Dann
da gab es ja noch das Golden Goal.
Genau.
Und kurz danach wurde es eingeführt und
2002 gab es in dem Fall auch ein Silver Goal.
Ich glaube,
muss mal nachschauen, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls gab es das Silver Goal hier von Dallas, also der Koloss von Rhodos.
Der Koloss von Rhodos
hat sich in der Verlängerung mit nach vorn getraut und zwar... Das ist auch so eine Sache, da fragt man sich doch, wie kann das passieren? Das Tor ist gefallen in der 105. plus 1, also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Und dann war es natürlich aus, weil...
Unaufmerksam, ne?
Silver Goal heißt ja, es wird weitergespielt, bis die Halbzeit vorbei ist. Aber wenn das schon in der Nachspielzeit fällt, das Tor, dann ist ja quasi ein Golden Goal und ein Silver Goal zugleich.
Stimmt.
Weil guter
Da ging es vielleicht nochmal 30 Sekunden weiter, aber
zum
im Endeffekt
psychologisch günstigsten Zeitpunkt.
Ein goldenes Silver Goal, kann man eigentlich sagen.
Schön, ja.
Und dann ging es ins Finale gegen Portugal. Das haben wir vorhin schon gesagt. Wollen wir natürlich den portugiesischen Weg auch nicht ganz vergessen. Sie haben nämlich auch echt einen schweren Weg hinter sich gehabt. Im Viertelfinale gegen England. 2-2 nach 90 Minuten. Und dann ein 6-5 im
Endeffekt. Ja, ich erinnere mich. Und da hat nicht Beckham verschossen? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich glaube, das war ja auch so, ne? Diese ganze Elfmeterschießen-Saga, dieses ganze Drama bei den Engländern.
Beckham hat verschossen. Es war, glaube ich, damals auch so ein bisschen die Diskussion, dass der Elfmeterpunkt oder überhaupt der Platz ziemlich schlecht war.
Ich glaube,
das war so ein richtiges, Mondball von Beckham.
Ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass in der regulären Spielzeit entweder Rui Costa oder Luis Figo ein unfassbares Tor gemacht hat. So mit dem Vollspann, der Ball rutscht so über den Vollspann und geht so unhaltbar rechts oben rein. Ich weiß nicht, ob der David James oder sogar noch David Seaman im Tor war, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall, ich glaube, es war eine geile Bude.
Und ich glaube, dass der portugiesische Torwart ohne Handschuhe gehalten hat.
Mann, ich habe eine schöne Geschichte erzählt und du.
Ich glaube sogar auch, dass der portugiesische Torwart, jetzt lehne ich mich echt weit aus dem Fenster, sogar auch den entscheidenden Elfmeter am Ende verwandelt hat.
Ich glaube, dass David Beckham ohne Schuhe geschossen hat.
War das nicht sogar Victor Bahia sogar noch?
So der, nee, es war Ricardo.
Leute, schau ich jetzt nach. Schade.
Es war Ricardo und ich kann euch sagen, David Beckham hat übers Tor geschossen.
Ha! Da ist er.
Richtig. Und am Ende hat Ricardo, Hans, ich bin völlig begeistert, er hat das 6:5 geschossen.
Ach echt?
Er hat davor den gehalten und dann selber reingehauen, den nächsten.
Und also, das mit den Handschuhen war eine Fantasie oder?
Das weiß ich jetzt gerade nicht, das steht jetzt hier leider
fetisch.
Nicht. Aber wir können das ja bestimmt noch demnächst rausfinden.
Die Portugiesen, korrigiert mich, aber Portugal hatte immer so Torhüter, die finde ich immer so ein bisschen, also Rui Patricio aktuell ist relativ groß, aber ansonsten hatten die Portugiesen immer so Torhüter, die so ein bisschen, also jetzt nicht so die normale Torwartgröße haben. Und
kleiner?
Ja, eher so ein bisschen kleiner waren. Und
Victor Bahia ist safe 1,90.
Ja?
Ja, ich kann hier gerne nebenbei googeln, aber...
Mit oder ohne Handschuhe? Was?
Wenn er diese Noppenhandschuhe hat, diese aktuellen.
Ja, Victor Bahia. So, erzählt mal ganz kurz weiter, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht...
Du erzählst jetzt weiter mit Victor Bahia, ich mache schon mal weiter mit Portugal gegen...
Wir gehen schon mal ins Stadion.
Die Niederlande, das war nämlich das Halbfinale. Wir müssen da erstmal hin.
1,84. Ja, okay.
Okay, so halb hat aber gut, alles klar. Portugal-Niederlande, das war das Halbfinale. Das andere, also Griechenland-Tschechien, hatten wir schon 1-0 nach Silvergoal. Portugal-Niederlande 2-1. Nach 90 Minuten, das war auch souverän, muss man sagen. Klingt zwar nicht so, aber war souverän von Portugal. Denn es stand schon 2-0 nach einer Stunde und dann haben sie ein Eigentor geschossen. Also irgendwie hat Holland an dem Tag kein Tor gemacht. 1-0 Ronaldo, 2-0 Maniche.
Später noch beim FC, ne?
Absolut. Deswegen auch die dicke Karre.
Genau wie Petit. Beide Portugiesen später noch beim FC gewesen.
Und ein Eigentor von Andrade. Und die Mannschaft von Holland, da muss man auch mal kurz drauf eingehen, weil die waren echt extrem gut in diesem Jahr. Also da war Robben dabei. Van Nistelrooy, Van Hooijdonk, Seedorf, Overmars, Makai ist eingewechselt worden, Van der Vaart, Japs Dam, Reisiger, Giovanni van Bronckhorst, Cocu, Edgar Davids und im Tor Edwin van der Sar. Also das war jetzt ein bisschen kreuz und quer, das war nicht die taktische Aufstellung.
Alter,
unfassbar.
Das ist das All-Star-Game, ey.
Aber gefühlt auch so zwei Generationen mit den besten Leuten in einem Kader, aber, oder?
Ey, sorry, es ist einfach individuell das Beste, was es gibt. Also es ist ja wohl so geil. Und noch besser wurde es nur, fand ich, 4 Jahre später, da kommen wir vielleicht nächstes Jahr, machen wir da mal eine Folge zur EM 2008. Die war ja dann in...
Österreich und der Schweiz.
Genau, und da waren die Niederländer, haben eine richtig geile Vorrunde gespielt. Die sind einfach unglaublich gute Jungs.
Deutschland hat ja auch gegen die Niederlande gespielt in der Vorrunde. Und ich meine, weil 2004
1-1 hat Deutschland
2004 war für mich noch, glaube ich, voll Bentheim-Zeit. Und ich wohne ja da direkt an der niederländischen Grenze. Und ja, das war auf jeden Fall ein großes Happening, weil ja auch sehr viele Holländer in Bentheim leben. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals eben Van Nistelrooy, glaube ich, so der
das Tor gemacht.
Überstürmer in Europa war.
Es war 1-1. Ich glaube, es ist 1-0 Frings, 1-1 Van Nistelrooy. Ich kann mich da witzigerweise oder kurioserweise noch dran erinnern. Wir haben damals, es war in unserem Abi-Jahrgang, haben wir mit so 10 Leuten geguckt und wir haben Spielertrinken gemacht. Und ich habe leider Frings gezogen. Und deswegen musste ich jedes Mal, wenn der Kommentator Frings sagt, musste ich einen kurzen trinken. Deswegen wundert es mich gerade, dass ich mich noch an alles erinnern kann. Weil der Torschütze wird natürlich von, keine Ahnung, Heribert Fassbender oder Bela Reti wäre das, oder Gerd Rubenbauer, wird natürlich oft erwähnt, spätestens rund um seine Auswechslung noch 12 Mal.
Schreib ihm das mal bitte, dann freut er sich. Ich wurde wegen dir immer betrunken.
Ja, verrückt.
Bevor wir jetzt wieder zu Griechenland zurückkommen, weil wir da natürlich drüber sprechen müssen, ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, das deutsche Abschneiden, 1-1 gegen Griechenland, gegen die Niederlande war das erste Spiel.
Eigentlich ein okayer Einstieg, ne?
Völlig okay. Das Problem war das 0-0 gegen Lettland im zweiten Spiel. Ja. Und das 1-2 gegen Tschechien im letzten Vorrundenspiel.
Wo das? Wer macht das?
Ballack hat das.
Ja.
Ja. Und dann.
Und dann macht, glaube ich, Marek Heinz, der in der Bundesliga keinen Fuß an Boden gekriegt hat. Ich glaube Gladbach und HSV oder so. Und dann macht er ein unglaublich geiles Tor und
Freischuss, ja.
Das schmeißt die Deutschen raus. Das war so ein bisschen, ja. Und bei den Letten, die hatten einen guten Stürmer.
Ich glaube, der hieß Werper Kauskis.
Ja, sowas. Ja, sowas.
Wahnsinn, ey.
Ja.
Hans ist voll im EM-Modus. Du kennst jeden aus jedem Spiel.
Ja, weil, also nicht, dass jetzt die Leute zu Hause denken, boah krass, 2004, Telefonjoker Jauch, ich rufe mal Hans an. Das ist einfach jetzt gerade durch die Euro, für die wir arbeiten.
Aber der war so wirklich richtig gut, aber sonst, die konnten halt keinen Fußball spielen.
Ja.
Und das Problem war, die deutsche Truppe halt auch nicht. Also das war, wir haben ja vorvergangene Woche, also vor zwei Folgen, über die EM 2000 geredet. Das war schon düster. Ja, vier Jahre später, von den Namen her eigentlich cooler, weil so die ganzen Altlasten von den 90er-Weltmeistern dann so langsam von Bord gingen. Aber trotzdem, das Ergebnis war nicht weniger.
Zwei Punkte nach beschissen. Drei Spielen. Deswegen ausgeschieden auf Platz 3, die Deutschen. Also Lettland ein Punkt, das war der gegen Deutschland. Und sonst Tschechien erster. Niederlande Zweiter und die beiden sollten ja auch recht weit kommen, vor allem die Tschechen, also wir haben es gerade gesagt, Halbfinale gespielt, dann gegen Griechenland 1-0 verloren nach Silver Goal, Milan Baroš auch Torschützenkönig geworden des Turniers, das einzige Spiel, in dem er nicht getroffen hat, war eben dieses Halbfinale, das dann mit 0-1 verloren ging. Richtig Milan guter Mann, fünf Tore.
Hat bei Liverpool dann...
Ja, und war immer mal wieder bei Bundesliga-Teams im Gespräch, einmal bei Dortmund, bei Werder auch zwischenzeitlich. Aber damals hat man schon gesagt, Premier League versaut halt die Gehaltsstruktur.
Aber ganz kurz, Tschechien. Tschechien ist ja jetzt auch kein bevölkerungsso reiches Land und trotzdem unfassbar gute Fußballer. Ja,
guck dir Portugal an.
Hervorgebracht, ne? Ja, bei Portugal kannst du immer noch sagen, da gibt es irgendwie noch so den brasilianischen Einfluss und sehr viele Spieler, die eben...
Kolonien.
Ja, genau. Und Tschechien hat, finde ich, also mit Rosický, mit Baroš, Nedvěd, Poborský... So krasse Kicker.
Ich mache ganz kurz einen Exkurs ins Tennis. Ich weiß, ich wollte damit aufhören, aber ich muss es kurz machen. Tschechien, ein wahnsinnig kleines Land. Letztens nachgelesen, unter 11 Millionen Einwohner. Aber 10 tschechische Tennisspielerinnen in den Top 100. Da sieht man, weil du gerade gesagt hast, die Tschechen, ja, kleines, ja, viel mehr. Also wenn du es hochrechnest auf die Einwohner, müsste Deutschland 80 in den Top 100 haben.
Ja.
Ja, das geht nicht. Also die sind eine unglaubliche Sportnation. Ja, Krejčíková hat gerade die French Open gewonnen. Also die erste seit Mandlíková 1981. Ich will gar nicht auf alles eingehen, aber einfach nur, um zu sehen, Fed Cup, ihr kennt auch den Fed Cup, so wie der Davis Cup bei den Herren, der Fed Cup, Billie Jean King Cup heißt er heute bei den Frauen, also das, wo die Nationen gegeneinander spielen. Früher hat fast immer die USA gewonnen und in den letzten Jahren fast immer Tschechien.
Super.
Also eine riesige Sportnation, auch im Eishockey gut, die ganzen Jungs in Tschechien spielen entweder Fußball oder Eishockey, die Mädels spielen fast alle Tennis, deswegen sind die da so gut, also es geht nicht immer nur um die Einwohner.
Ist nochmal der geile Tennisspieler.
Thomas Berdych.
Berdych hat gespielt, ja, hat das auch aufgehört, war auch gut.
Ja.
Kein Grand Slam, aber
Tennisspieler.
Absolut.
Ja. Aber weil wir gerade beim Halbfinale waren, fairerweise muss man dann auch immer sagen, dass auch die Niederlande mit Eisschnelllauf, mit Radsport, mit Hockey und mit Fußball auch in vier Nationen zur absoluten Weltspitze gehört.
Auch da wieder Kolonialmacht in Anführungsstrichen, hat auch geholfen. Ja, aber es stimmt schon, es kommt auch immer darauf an, wie gut du eben auch deine Jugendarbeit durchziehst. Und die Tschechen machen es eben gut oder haben es gut gemacht. Die Niederländer wahrscheinlich am besten auf der ganzen Welt. Und dann hängst du halt hinterher. Da bringst du ja auch nichts, wenn du wie Deutschland 80, 82, 83 Millionen Einwohner hast, wenn das Jugendsystem, die Nachwuchsarbeit nicht stimmt. Und 2004 stimmte sie ähnlich nicht wie 2000. Man hat ja die Früchte erst danach irgendwann geerntet, die man irgendwann dann gesät hat. Also
Mario, ich fühle mich, als hätte ich eine Pulle Raki-Intus, weil ich
also gut,
auf dem Weg zum Finale laufe ich die ganze Zeit links und rechts, aber es ist eine total berauschende Reise bisher. Super.
Ja, wir haben natürlich jetzt eigentlich über alles gesprochen in den letzten 20 Minuten, außer über Griechenland, deswegen kommen wir zurück zum Finale. Die Wettquote vor dem Turnier, 1:80, beziehungsweise 80:1. Also wenn man auf Griechenland gesetzt hat, mit einem Euro hat man 80 wiederbekommen. Erstmal habe ich gedacht, wahrscheinlich waren es eher 250 oder 300 oder so, aber schon extrem viel. Plötzlich waren sie wirklich im Finale. Griechenland gegen Portugal. Genau das gleiche wie das Eröffnungsspiel. Die Portugiesen wussten, mit wem sie es zu tun haben. Man kann nicht sagen, sie wären überrascht gewesen, denn sie haben schon mal ein Spiel verloren. Und dann, ja komm, wir sagen es einfach. Ich wollte gerade sagen, ich nehme es nicht vorweg, aber natürlich ging es wieder 1-0 aus. Also sie haben wirklich jedes K.O.-Rundenspiel mit 1-0 gewonnen, die Griechen. Es war das Tor von Angelos Charisteas im Finale, das goldene Tor. Wir hören Martin Theiler. Durch Zufall habe ich ihn entdeckt, er hat ja alles kommentiert, aber jetzt hier das Tor 1-0 gegen Portugal für Griechenland im Finale.
They've got a goal here. The heading power of Charisteas. They've scored from a corner again. It's over. It is over. Greece are the champions of Europe. The ultimate outsiders at the start of the tournament.
Ja, Heading Power hat wahrscheinlich auch Klaus Allofs damals gedacht, als er ihn eingekauft hat. Davon hat er in Bremen nicht so viel gezeigt.
Aber unser alter Freund, Marios alter Freund, Martin Theiler. Endlich haben wir ihn dann hier auch mal in Aktion gehört und nicht nur ja. im Schaukelstuhl, während er uns die Sprachen angesprochen hat.
Aber die Musik könnten wir auch jedes Mal runterlegen.
Ja, ja, das ja, stimmt. Die, das stimmt. Die,
hat immer was sehr Episches.
Wisst ihr noch, wo ihr dieses, oder ob ihr dieses Finale geschaut habt? Wo ihr dieses Finale geschaut habt?
Ich habe es zu Hause geschaut, weil es war das Jahr, in dem mein US-amerikanischer Austauschschüler gerade bei uns war. Der konnte mit Fußball nicht so viel anfangen, mit Sport leider insgesamt nicht so, also auch nicht mit NBA oder so, leider, weil ich war ja auch bei ihm drüben ein halbes Jahr vorher. Aber egal.
Woher kam der, wenn ich fragen darf?
Detroit. Ja, aus der Nähe von Vorort von Detroit. Da war ich eben einen Monat bei dem und da war der einen Monat bei uns und das war genau der EM-Monat. Deswegen musste er mit mir natürlich alles angucken. Also der hatte keine Ahnung von Sport, keinen Bezug dazu, mit Soccer sowieso nicht, aber der hat mit mir einen Monat lang, oder halt also das Turnier ging zwei Wochen,
Pause hat gesagt, er mit mir alles angeschaut. Leute, wenn ihr wüsstet, was da drin los ist.
Er hat wahrscheinlich immer geschrien, Defense, Defense.
Ja, ja, hat geklappt, der war Grieche dann am Ende.
Aber wann ist das Tor gefallen von Karisias?
Warte kurz, 57.
Also ich denke mir gerade so.
Da war noch genügend Zeit.
Also haben sie dann also in Athen ab der 58. angefangen zu feiern, weil sie ja wussten,
so ähnlich.
Bisher alles 1-0 gewonnen, was soll jetzt noch passieren?
So ähnlich war das. Also nochmal das portugiesische Team, auch im Finale. Cristiano Ronaldo hat von Anfang an gespielt, Deco von Anfang an gespielt, Luis Figo von Anfang an gespielt. Also die war einfach die bessere Mannschaft eigentlich auf dem Papier. Ricardo war wieder der Torwart, war ja super drauf, Hans hat es schon gesagt.
Mit Handschuhen diesmal dann?
Luis Felipe Scolari habe ich gerade kurz nur mit einem Auge
war
gesehen.
War der Nationaltrainer.
Nationaltrainer gewesen. Das heißt, ja. Es ist auch nicht so, dass da jemand war, der es nicht hätte hinbekommen können, solche Namen oder aus solchen Namen irgendwie eine Mannschaft zu formen.
Auch Ricardo Carvalho, der 2004 mit José Mourinho auch die Champions League gewonnen hat. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also es war echt eine richtig gute Truppe. Aber wie sagt Marcel Reif immer so schön, das große Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile oder irgendwie sowas. Und genau da ist es. Das ist halt.
Frei zitiert von Mario Hart. Ja, ja. Ja.
Ich war übrigens, danke, dass ihr fragt, bei dem Finale stand ich bei uns in unserer Kleinstadt-Großraum-Diskothek auf der Tanzfläche.
Ah ja, Niedersachsen.
Weil, ne? Es war damals immer so, dass man, wenn man zwischen 22 und 23 Uhr kam, gab es den Eintritt umsonst. Und ich war dauerhaft pleite, deswegen bin ich immer um 22 Uhr gekommen, damit ich keinen Eintritt zahlen musste, der auch, glaube ich, nur 4 Euro gewesen wäre. Und dann stand ich auf der Tanzfläche, klar, weil es war auch irgendwie 1-Euro-Abend oder so. Und dann war es 22 Uhr, weiß nicht, 35, als das Spiel vorbei war. Und dann grölte der DJ zwischen ganz schlimmen R&B-Songs einfach so, Sensation, Griechenland Europameister, und pegelte halt seine Mucke wieder ein und wir alle so, hä? Und dann ging es so weiter. Aber also ich habe das Spiel nicht geguckt, aber so habe ich vom Finalsieg erfahren und bin dann irgendwann, als ich nach Hause gekommen bin und geschlafen habe, am nächsten Tag habe ich mir das Ganze dann nochmal von meinem Vater erzählen lassen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht gesehen habe, weil im Nachhinein jetzt, wenn man diese Bilder sieht, wie der Karisteas das Tor macht, wie der die Augen aufreißt, dass er die jemals wieder zubekommen hat, ist ein Wunder. Also das muss so krass sein, wenn du wirklich, wenn so 3 bis 4 Wochen wie so ein Rausch, wenn das so durchgeht, wenn du mit jeder Runde stärker wirst und dich auch stärker fühlst und irgendwann sagst, ja klar, wir gewinnen das jetzt.
Das Besondere daran war ja vor allem, sie haben sich nicht irgendwie den Rausch gespielt, sondern sie haben immer ihre... man soll ja nicht despektierlich sein, aber eher so die langweilige Taktik gewählt. Die haben einfach krass defensiv gespielt. Die haben immer gesagt, ja, wenn wir kein Tor kassieren, kann man schon nicht rausfliegen. Deswegen, irgendwann schießen wir vielleicht eins. Und das war halt, zweimal hat es so geklappt, einmal als Silver Goal in der Verlängerung, da hat es auch noch irgendwie geklappt und auf einmal waren die Europameister. Und das war überhaupt nicht schön anzusehen, aber ist völlig egal, weil was bei Olli passiert ist, dass er das Spiel nicht gesehen hat. So ähnlich war es dann auch für den Kapitän Theodoros Zagorakis, der hinterher gesagt hat, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, war es so, als würden alle Lichter ausgehen. Es ist bis heute ein schwarzes Loch in seiner Erinnerung, weil das für die natürlich auch, also sagen wir mal so, du fährst als Portugal zur Heim-EM, du fährst als Italien, Spanien, England, Holland, Deutschland dahin, automatisch einer der Favoriten. Und die haben mit gar nichts gerechnet und auf einmal waren die Europameister. Sowas ist ja wirklich die Cinderella-Story, die es eigentlich nicht gibt.
Aber manchmal ist es ja auch so, dass du, was wir auch bei der laufenden Europameisterschaft ja auch sehen, dass du eben in diesem Turniermodus als Mannschaft, als Nation irgendwo dann vielleicht dann doch mal so eine Einheit irgendwie schaffst und dann trägt dich das durchs Turnier, Beispiel Dänemark, nicht nur 92, auch aktuell.
Ja.
Selbst die Tschechen, die dann natürlich irgendwie große Spieler haben, das muss man vielleicht sogar nochmal hervorheben, dass Griechenland einfach eine Truppe ist, ja mit ich will jetzt nicht sagen von Namenlosen, aber es waren außer
international gesehen
waren Karagounis schon. War jetzt keiner dabei, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt jemand, den würde ich jetzt in meiner FIFA-Mannschaft irgendwie einkaufen. So.
Vor allem, weil du es gerade ansprichst, wir haben die Mannschaft des Turniers hier vor uns und man denkt sich, da sind natürlich ein paar Griechen drin, ist ja logisch, aber es ist wie beim IQ-Test, wer passt nicht in die Reihe? Das ist wirklich so, wir gehen durch. Bester Torwart des Turniers, Peter Cech. Alles klar? Passt. Abwehr, Ricardo Carvalho, Gianluca Zambrotta und dann Dellas und Zetaridis.
Ah, ja.
Okay, Mittelfeld, Manish hat ein unfassbar gutes Turnier gespielt, Pavel Nedved und dann Zagorakis. Sturm, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Milan Baroš. Und da hat es natürlich kein Grieche reingeschafft in den Sturm, weil die haben fast kein Tor geschossen.
Drei Buden gemacht.
Ja, klar, aber...
Also zum einen finde ich es saugeil, sollten wir einführen, wo wir doch gerade über so viele Turniere sprechen, dass wir hinten raus immer über die Mannschaft des Turniers sprechen, weil manchmal ploppen Namen auf, so wie jetzt Wayne Rooney. Ich glaube, es war das erste Turnier von ihm.
Sein erster großer Auftritt.
Und wir reden von einer englischen Mannschaft, in der Beckham so gesehen alles überstrahlt hat, trotz seiner verschossenen Elfmeter.
Mhm.
Und Wayne Rooney hat ja damals noch für Everton gespielt, glaube ich, ne?
Ja. Erst danach zu United.
Aber war, glaube ich, hat er nicht, also ich weiß nicht, wie viele Tore er gemacht hat, aber er muss ja...
Er hat auf jeden Fall ein paar gemacht, ich weiß nicht genau, vielleicht waren es zwei, vielleicht waren es drei, ich weiß nicht, ob es sogar vier waren, muss man nochmal nachgucken, aber die englische Mannschaft, das ist ja die Tragik bis auf dieses Turnier jetzt gerade, aber die Tragik Englands ist ja immer, dass sie tolle Spieler hatten, aber nie was gerissen haben. Und das war damals genauso. Also, ich meine, da war Gary Neville dabei, da war schon John Terry dabei, da war noch Sol Campbell dabei und Ashley Cole, das war nur die Viererkette. Aber dann Beckham, Gerrard, Lampard, Scholes im Mittelfeld, Owen und Rooney im Sturm.
Da sagen ja auch einige Experten, dass es ja auch daran liegen könnte, dass so Mannschaften wie Man United, also mittlerweile United und City, damals vor allem United und Liverpool, halt auch wirklich Rivalen waren. Dass es einfach nicht funktioniert hat mit diesen Ego-Zockern, die eigentlich in der Liga 38 Spieltage lang sich spinnefeind sein müssen, dass das dann so funktioniert. Das hat bei den Spaniern, da haben wir vor ein paar Wochen schon drüber geredet, ja auch jahrelang nicht funktioniert. Dass Real- und Barca-Spieler eben nicht harmonieren konnten, weil sie sich jahrelang oder das ganze Jahr über immer irgendwie gegenüberstanden und immer Feind waren und immer irgendwie Widersacher waren, dass es dann in der Nationalmannschaft funktioniert. Und Mario hat es ganz am Anfang gesagt und deswegen ist ja dieser Erfolg der Griechen doppelt und dreifach höher zu bewerten, dass es in Griechenland ja auch so ist. Nur weil das ein Land ist, wo wir die Liga nicht jedes Wochenende verfolgen, heißt es ja nicht, dass es da nicht auch Rivalitäten geben kann. Also es heißt jetzt nicht, dass die schottische Nationalmannschaft besser wäre, wenn es Old Firm nicht gäbe von Celtic gegen die Rangers. Aber sowas ist ja auch eher auseinandertreibend statt förderlich. Also deswegen finde ich das bei den Griechen mit Olympiakos und mit Panathinaikos und so weiter, diese ganzen Rivalitäten und Derbys und Duelle und so weiter, ich finde das so geil, dass es Otto Rehhagel wie auch immer geschafft hat, aus diesen zwei, drei verfeindeten Lagern eine Truppe zu machen, die, wenn auch nur für sechs Spiele, aber eben genau für die sechs richtigen Spiele, dass sie sich einfach zusammenreißen.
Und nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans haben da das geschafft, weil was dann in Athen los war, das kann eigentlich nur einer erklären.
Ganz Griechenland war auf einmal auf den Straßen. Daran kann man sehen, welch einen Stellenwert der Fußball hat, dass er die Leute bei solch einem Ereignis und solch einem Sensationsergebnis von den Sitzen reißt und sie nachts dazu bewegt, auf die Straße zu gehen und Feuerwerkskörper in die Luft zu schießen. Und dann haben wir mir gesagt, die Piloten, die da eingeflogen sind mit ihren Maschinen in Athen, die haben gesagt, die Stadt brennt. Nicht wahr? Das war unglaublich, was da geschehen ist.
Ja, das.
Aber kindliche Freude, das finde ich schön. Bei jemandem, der wirklich alles erlebt hat und irgendwie 40, 50 Jahre lang irgendwie die Geschicke in der Bundesliga als Spieler und Trainer geleitet hat, der dann sich aber so noch dann freuen kann, finde ich.
Man muss sich auch vorstellen, das, was wir von dir anfangs auch so ein bisschen angedeutet bekommen haben, dass er da gegen Widerstände kämpfen musste, die ganzen Menschen, die da mitreden wollten, aus der Hotellobby ausgesperrt, spricht die Sprache nicht, also kann ja auch im Moment der Emotion ja auch keinen verstehen. Das stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor. Also da kommt ein Dallas auf ihn zu und sagt dann,
oder gerade gut, weil du dich aufs Wesentliche konzentrieren kannst dich nicht mit Scharmützeln auseinandersetzen
Aber im Moment der Freude, das meine ich ja. Also im Moment der Freude kommt dann die ganze Mannschaft auf dich zu.
Da kommt ein Yes, Yes, thank you und dann ist gut.
Nee, ich meine, dass du hören möchtest, was deine Spieler sagen. Das willst du ja verstehen, wenn die irgendwie in der Jubeltraube sind, was auch immer. Und
ich bin ja so ein bisschen desillusioniert worden. Irgendwann hat ja durch die Eventisierung von Ran damals, so Mitte der 90er, ging es ja dann los, dass wenn die Spieler zum Jubeln Richtung Eckfahne liefen, dass da direkt ein Kameramann eben auch mit einem Mikro stand. Und dann, ich weiß noch, ich keine Ahnung warum, aber es war dann irgendwie der erste FC Köln, der dann mit Toni Polster, der das Tor geschossen hatte, die sind alle mit ganz vielen anderen Spielern an die Eckfahne gelaufen und haben gejubelt. Und du hast aus 6 verschiedenen Mündern in 6 verschiedenen Sprachen ja, ja gehört. Und da dachte ich so, ach so, die reden ja gar nicht miteinander, sondern schreien einfach nur. Was ich damit sagen will ist, bei einer Niederlage musst du halt noch, Leute, das war nicht so und das war nicht, da musst du halt wirklich detailliert, dezidiert sprechen. Bei einem Jubel, da reicht wirklich ein Ja, Yes, Thank you und das war's.
Oder so wie Ribéry damals, Jubel.
Ja, genau. Ganz kurz noch zum Finale, wir sind schon fast am Ende, natürlich nach dem Finale ist nicht mehr allzu viel passiert, das Tor von Caristeas, muss ich noch dazu sagen, war natürlich nach einem Eckball, also einfach aus einer Standardsituation, der hat einen Kopf hingehalten, der war vorm Torwart dran, haarscharf, hätte auch fast ein Foul noch werden können, wie auch immer, Ball war drin, also auch nicht super rausgespielt, aber es war ein 1-0, wie gesagt, alle K.O.-Spiele hat Griechenland in diesem Jahr mit 1-0 gewonnen. Die letzten 4 Spiele in der Qualifikation auch mit 1-0 schon gewonnen gehabt. Das habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen, dass das auch immer 1-0 ausging. Also das hat sich so durchgezogen. Was auffällt und was natürlich heute, wenn man zurückschaut, ganz klar ist, Griechenland hat gegen Portugal das Finale gewonnen. Also Portugal hat das heimische Finale verloren. Genauso wie Frankreich 2016 auch ins Finale gekommen, hat aber auch gegen Portugal dann verloren. Da war es dann quasi Portugal, die davon profitiert haben. Bei dieser EM, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen uns gerade unter der Woche auf, das Finale ist erst am kommenden Sonntag, ist keine EM in England, aber in Wembley zumindest das Finale und das Halbfinale. England ist dabei.
Sie hatten, glaube ich, ein Auswärtsspiel, insofern ist es schon
nur, es stimmt, eins in Rom, aber trotzdem müssen wir mal gucken, ob sich die Serie eventuell fortsetzt gegen Italien. Wie gesagt, wenn ihr zu Hause die Folge nach Sonntag hört, dann seid ihr schlauer als wir jetzt gerade. Müssen wir mal gucken, ob die Serie so bleibt. Und weil ihr gerade vorhin Wayne Rooney angesprochen habt, er war der jüngste Endrundentorschütze der Geschichte bei einer EM. Im Spiel gegen die Schweiz hat er getroffen, Vorrunde, 18 Jahre, 237 Tage jung. Also das war der ganz junge Wayne Rooney. War ein Rekord für die Ewigkeit, nämlich für genau 4 Tage. Dann kam der Schweizer Johann von Landen, kennt ihr auch noch vielleicht?
Ja.
Der war 18 Jahre und 141 Tage, also keine lange Geschichte, aber beide.
So viel zum Thema, immer wenn dann alle schreien, historisch, historisch.
Ja, eben, sagt
wo ich dann auch denke, so, haltet mal kurz den Ball flach, wartet mal eine Woche, dann kommt das nächste Historische.
Aber weil diese Folge, Mario, ja ein schöner, bunter, griechischer Salat ist, möchte ich auch hier, weil wir bei Man United waren und bei Rooney und eben auch bei 2016, nochmal kurz Cristiano Ronaldo als Namen droppen, denn ich habe gestern, weil wir hier bei uns immer auch so ein bisschen Themenrecherche machen, habe ich eben mal nachgeschaut, wann ist der denn damals von Sporting zu Man United gewechselt? Das
2003?
War eben 2003, ein Jahr davor. Der spielt also in seinem eigenen Land sein erstes großes Turnier, ist eigentlich in einer Mannschaft mit Rui Costa und Luis Figo schon ein Hoffnungsträger, ist sogar am Ende in der Mannschaft des Turniers und hat trotzdem in Portugal eigentlich dann über die Folgejahre nie so wirklich Erfolg gehabt und ist dann 2016 irgendwo als verletzter Spieler, als die Figur Portugals, dann doch irgendwo so derjenige, der das ganze Finale so nach vorne gecoacht hat.
Und vor allem die Geschichte, wie Portugal bis ins Finale kam, erinnert mich schon ein bisschen an Griechenland 2004, weil Portugal, glaube ich, ja über 90 Minuten kein Spiel gewonnen hatte, sondern immer irgendwie in der Verlängerung dann oder so ähnlich. Elfmeterschießen war vielleicht auch dabei. 2016.
Vielleicht hat ihn das damals geprägt. Vielleicht hat Otto Rehhagel mit seinem mangelnden Sprachkenntnissen zu Ronaldo gesagt, irgendwann, junger Padawan, wirst du auch dieses Turnier gewinnen.
Attack, attack, go, hat er gesagt. Ihr merkt, das kann man immer wieder anwenden.
Ja. Ferguson hat gesagt, große Schritte und Real hat gesagt, attack, attack,
go. Die Anfangsjahre von Ronaldo, da haben wir ja auch schon in der Folge 8, wenn mich nicht alles täuscht, drüber geredet, dass Cristiano Ronaldo, glaube ich, erst nach 26 oder 27 Champions League Spielen das erste Mal getroffen hat. Da war er halt der viel zu ballverliebte und trickverliebte Außenstürmer, dass er wirklich eine Mannschaft geführt hat, das hat ja noch ein paar Jahre gedauert.
Und sein erstes Champions-League-Spiel war gegen
Stuttgart.
Richtig,
ja,
nämlich auch hier.
Haben wir auch drüber gesprochen, stimmt. Stuttgart gegen Man United und Stuttgart gewinnt, glaube ich, 2-0 oder 2-1 oder so. Ja, stimmt.
So, bevor wir hier noch mehr über andere Dinge sprechen, kommen wir langsam zum Ende. Einen letzten Ton gibt es noch von Otto Rehhagel, weil man ja immer Rehakles zu ihm sagt. Und das klingt schon so, als wäre er eigentlich Grieche geworden. Er ist auch tatsächlich Ehrenbürger Athens geworden, genauso wie die gesamte Mannschaft. Das schon, aber Grieche ist er nicht und er will es auch gar nicht sein.
Die haben zwar gesagt, ich habe das überall betont, da der Rehagel ist ein halber Grieche, ich bin aber kein halber Grieche. Also ich habe immer gesagt, drei Herzen schlagen ach in meiner Brust, zwei für Deutschland, eins für Griechenland.
Okay, da, ich war gerade sehr gespannt,
für wen das dritte,
aber das, das, vielleicht als Spieler und als Trainer.
Wo ist denn Otto Rehagel, wo ist der weg? Kommt der, also der hat ja eine relativ, der hat ja eigentlich keinen Akzent, ne? So.
Otto Rehagel ist, wenn mich nicht alles täuscht, und ich google es gerade.
Wo ist der weg?
Wo ist der her, heißt das auf Deutsch.
Aha.
Ich würde sagen Ruhrgebiet. Ich gucke gerade mal, der hat ja anfangs in Essen gespielt, er ist in Essen geboren.
Deswegen, wo ist der weg, ne?
Er ist in Essen geboren, ist aus dem Ruhrgebiet. Aber was ich nur sagen wollte, um jetzt auch auf die Zielgerade, ne, also Olympische Spiele, Olympia ist ja auch eine griechische Sache, deswegen biegen wir jetzt auch auf die Zielgerade ein.
Des Marathons.
Genau.
Olli, hinten raus haben wir nochmal aufgeholt.
Ja, ne? Aber hallo, ey, hinten wird geballert. Ach so, was ich sagen wollte, ich fand es ja ein bisschen seltsam, dass er nicht zurückgetreten ist danach. Mhm. Und es war ja auch so ein bisschen so, also Otto Rehagel ist ja auch, ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht so nahe, ich weiß ja, er hört jede unserer Folgen, ein selbstverliebter Typ, so würde ich ihn schon einschätzen. Und ich glaube, er ist da so ein bisschen auch über die eigene Legende, über das eigene Ego gestolpert, denn natürlich musst du zurücktreten. Du wirst Europameister. Adidas hat damals eine riesengroße Kampagne gemacht. Adidas hatte zu dem Zeitpunkt damals den Claim, impossible is nothing. Und sie haben ihre ganze Kampagne im Fernsehen, die ganzen Werbespots, haben sie alle über das griechische EM-Wunder gezogen. Ja. Du musst aufhören. Sie haben ihm damals, ich weiß noch, die haben irgendwie eine Straße nach ihm benannt und Ehrenbürger Athens und haben ihm noch irgendwie ein Haus irgendwo da in, oder auf irgendeiner Insel haben sie ihm noch gekauft und alles Mögliche. Und normalerweise sagt man, Leute, war gut gewesen, besser wird's nicht, tschüss.
Außer du willst es nicht.
Ja.
Ich finde es völlig okay. Auch.
Aber man kratzt, immer, aber kratzt aufhören, du nicht an deinem Denkmal?
Ja, aber du kratzt doch. Vielleicht,
Rehagel, dieses Denkmal steht da und so ein bisschen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, was 2006 und 2008 passierte. Ob er da, wie er, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob er 2008 überhaupt da war. Aber ich glaube, eins der nächsten beiden Turniere hat er, glaube ich, sogar nicht mal erreicht, qualifikationstechnisch.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, ich weiß, er ist ja trotzdem noch Europameister und den Titel, der Titel
vielleicht
kann ihm nicht mehr genommen werden.
Aus Liebe zum Spiel.
Ich glaube auch, ja, wir haben immer so diese außenstehende...
Es geht auch immer nur um Erfolge, das
wir haben immer so
schon.
Diese außenstehende Meinung und denken immer so in der perfekten Geschichte, so, ja. So filmmäßig, Happy End, jetzt Abspann und er geht vom Hof. Aber wie Mario sagt, am Ende hat er vielleicht auch wirklich das
Wenn
Gefühl...
Bock.
Er hat ja, Bock, was zu machen. Ja. Und wenn sie mir ein Haus anbieten würden auf irgendeiner griechischen Insel, würde ich auch sagen, hier, auf Lebenszeit.
Ja, ja. In dem Moment dachte ich halt nur so, um so das perfekte Erbe zu hinterlassen, aber im Endeffekt ist doch scheißegal, ihr habt recht. Wenn er Bock dran hat, hat er Bock drauf und der Titel, der ist ihm sowieso sicher. Also wahrscheinlich, es kann gar nicht so viel schief laufen, als dass ihm das irgendwie übel genommen
wird. Er war ja danach in Griechenland der absolute King. Mhm. Die Deutschen hatten dann ja schon noch auch ein bisschen Interesse, muss man dazu sagen, weil nach der EM 2004 ist ja Rudi Völler zurückgetreten und man brauchte ja noch einen Trainer für 2006 für die Heim-WM und natürlich, wenn schon ein deutscher Europameister geworden ist, dann war er da auch irgendwie in der Verlosung plötzlich doch noch dabei.
Mal vor, Otto Rehagel wäre Bundestrainer.
Ich glaube,
geworden.
Er wollte das dann selber nicht. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, ich weiß gar nicht, ob er offiziell ein Angebot bekommen hat.
Gebraucht.
Aber er wollte, glaube ich, selber nicht.
Ja.
Ja.
Ja, okay, nee, aber ich dachte nur, okay, dann bin ich da jetzt eher alleine mit meiner Meinung, aber ich dachte damals irgendwie so, jetzt tritt zurück und du gehst,
natürlich
du
ist
gehst
das
irgendwie.
So. Das, klar, ich meine, König Otto ist er immer noch. Er wäre es wahrscheinlich auf einem noch höheren Podest am Ende geblieben, wenn er dann aufgehört hätte und nicht danach bis 2010 ist er nämlich sogar noch geblieben, weitergemacht hätte. Aber vielleicht, man kann es ihm nicht vorwerfen.
Nein, nein, natürlich.
Kann man nicht.
Natürlich
vielleicht
nicht.
Hat das einfach. Es
man
hat
ja auch daran
gefallen.
Gemerkt, er ist dann später noch, irgendwie, ich glaube, 2011 oder so bei Hertha, 2011 oder 2012, 2013 nochmal irgendwie dazugekommen, weil er einfach Bock drauf hatte. So jemand lebt
der
und liebt
König,
ja auch
Fußball. Der König von Rhodos jetzt, ne?
Nicht Kolos von Rhodos, sondern König von Rhodos. Ja. Du hakst jetzt wirklich nur noch griechische Begriffe ab, ne?
Ja, aber ich versuche jetzt gerade noch herauszufinden, ob da sich dann auch so eine Tradition bei dem griechischen Verband entwickelt hat. Also wenn du mit einem ausländischen Trainer mega Erfolg hast, ob sie dann noch...
Ah, sie hatten doch den Santos, oder? Der dann mit Portugal Europameister wurde bei der vergangenen EM. Den hatten sie, glaube ich, der war vorher bei den Griechen, wenn man nicht alles täuscht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall finde ich dieses Turnier 2-4 insofern auch interessant. Mario, du hast jetzt Viertelfinals und Halbfinals erwähnt. Das kriegst du halt, wenn du so auf wenige Mannschaften setzt, die weiterkommen. Also allein die Viertelfinals, ja. Das waren hochklassige Partien.
Absolut.
Von den Namen her.
Und es waren halt insgesamt auch nur 16 Mannschaften dabei und nicht 24. Deswegen
und nur die ersten beiden qualifizieren sich, genau. Und so weiter. Und deswegen kriegst du eben auch so Knallerduelle, ne? Also dass du dann wirklich England gegen Portugal und solche Spiele. Bei der aktuellen EM ist es eher nicht so. Da hast du dann auch gerne mal irgendwie, was, Ukraine gegen Schweden oder so. Aber gut, es gibt keine Kleinen mehr, bla 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 bla. Aber ich finde, wenn man sich solche Sachen anhört, und das ist ja noch nicht allzu lang her, ne, 17 Jahre sind es jetzt her, das ist schon wie in einer anderen Welt. Also dass auf einmal bis auf Griechenland nur Top-Teams in diesen K.O.-Spielen dabei sind.
Übrigens, weil du den Namen gerade erwähnt hast, Fernando Santos war tatsächlich Trainer von 2010 bis 2014.
Was heißt denn tatsächlich? Ja, also ob ich Quatsch erzähle.
Nein, das nicht, aber weil man ja, weil wir jetzt ja auch.
Also er war sein direkter Nachfolger.
Weil wir jetzt ja auch über Portugal gesprochen haben, 2016, die eine ähnliche Spielweise hatten und die hat er sich dann von 2010 bis 2014.
Aber es war, okay, wirklich.
Hat er sich die dann angeeignet. Und wir haben einen deutschen Namen, weil ich dachte mir, okay, wenn Otto Rehagel vom Hof ist, würde ich als griechischer Präsident sagen, ruf sofort Peter Neururu an, irgendeine andere Bundesliga-Legende. Aber sie haben dann von 2015 bis 2018 Michael Skibbe als Nationaltrainer gehabt.
Stimmt.
Oh, okay, den hatte
aber
ich
das habe ich gar nicht mehr nachgeschaut, das stimmt
als,
aber.
Den hatte ich jetzt als griechischen Vereinstrainer gerade auf dem Schirm. Krass, okay.
Und Markus Merk war auch noch der Schiedsrichter im Finale damals. Das muss man noch dazu sagen, wenn wir schon über die Deutschen spielen.
Wenigstens ein Deutscher
aber
im
jetzt,
Finale.
Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich nichts mehr.
Ja,
ich kann euch zwei Ikarus und Daedalus fragen, was ihr gemacht habt hier.
Oh, schön, ja.
Sehr schön.
Ich aber bin Ikarus.
Ja, such's dir aus. Ich überlege, es gab mehrere Momente in dieser Folge, wo ich so dachte, ach, guck an. Ich muss zugeben, Lukas hat in einer der vergangenen Folgen ja auch gesagt, dass so diese Zeit so ein dunkler Fleck ist und eigentlich so wie ein gesamter dunkler Fleck, so die 2000er und 2004er EM. Ich hätte jetzt die Gruppe auch nicht mehr, bis auf das Niederlande-Spiel, hätte ich jetzt auch nicht mehr so richtig am Schirm gehabt. Was ich halt einfach immer wieder, wenn man sich diesen griechischen Kader und vor allem die Startelf anschaut, mit dieser Mannschaft Europameister zu werden, das ist ein Lerneffekt, den hat man jedes Mal wieder, wenn man auf diese Mannschaft schaut. Das Teamspirit und auch Glück, ja, aber wie sagte Hermann Gerland so schön, immer Glück ist Können. Du kannst nicht drei Spiele hintereinander 1-0 gewinnen. Irgendwann checkt mal der Gegner, so läuft hier also der Hase, so spielt also der Grieche. Das ist einfach wirklich gut verteidigt. Und wenn man sagt, Otto Rehagel hat ja nur verteidigt, ja, aber das hat er eben so gut gemacht wie kein anderer.
Ja, bei mir ist hängen geblieben, dass doch sehr viele Favoriten sich in der Vorrunde verabschiedet haben. Deutschland ist vielleicht irgendwann nochmal eine andere Folge wert, wenn wir aus deutscher Perspektive das Turnier beleuchten. Rudi Völlers erstes Turnier. Nee, Quatsch, 2002 letztes. War ja Rudi Völlers letztes Turnier, das wollte ich sagen. Und trotzdem hatte man ja das Gefühl nach 2002, dass du also auch in der Gruppe irgendwie weiterkommst. Insofern sicherlich auch für Deutschland nach der EM 2000 das nächste Debakel. Frankreich ist nicht in der Vorrunde gescheitert, aber trotzdem irgendwie schon auch krass, dass da mit Zidane und Henri einfach sehr viele große Namen, nicht nur gegen Griechenland, sondern überhaupt in diesem Turnier sehr schnell gescheitert sind. Und ansonsten war das heute einfach eine sehr launige und laute Folge. Also fast eigentlich so, als würde man heute Abend zum Griechen gehen.
ohne Uso.
Und ich hoffe, dass die Leute zu Hause
jetzt am Schluss holt ihr nochmal alles raus.
Dass die Leute zu Hause jetzt nicht sagen, boah, ey, das ist so platt, das ist so schlimm, diese ganzen griechischen Anspielungen. Aber am Ende muss man ja sagen, ist diese ganze Spielweise der Griechen, so destruktiv sie war, natürlich dann auch für die gesamte, also fürs gesamte Land, und du hast es ja vorhin auch mit den Olympischen Spielen auch nochmal erwähnt, so ein großes Fest gewesen. Und damit will ich jetzt mal die Klammer schließen, weil Olli am Anfang sagte, es wird in dieser Folge wenig getanzt. Otto Rehagel hat seinen Co-Trainer tanzen lassen, er selber hat auch getanzt. Also eine schönere Geschichte für einen EM-Titel gibt es doch eigentlich nicht.
Und was ja auch schön ist, normalerweise bieten ja solche Turniere auch immer Erkenntnisse, die man dann mitnimmt für weitere Turniere, gerade bei den Gewinnermannschaften. Wir können doch alle froh sein, dass es die ganzen Mannschaften nicht so gemacht haben und sich eben nicht die Griechen angeguckt haben und gedacht haben, Defense wins Championships und wir machen das jetzt alle so mit dem Bus. Insofern gönnen wir es doch den Griechen, aber gerade 2006 hat ja dann unter anderem mit Deutschland für deutlich mehr Spaß und vor allem auch offensive Spielfreude gesorgt.
2008 Spanien, 2010 Spanien, 2012 Spanien, 2014 Deutschland auch mit Offensivfußball. 16 dann wieder Portugal ohne Sieg in der fast gesamten EM eigentlich irgendwie dann Europameister geworden. Also die meiste Zeit wird schöner Fußball belohnt. Sagen wir
und das
so.
Ist ja auch das Schöne. 12 Jahre nach dieser EM hat sich Portugal dann ja doch belohnt. Wenn auch nicht im eigenen Land, aber ich meine, Cristiano Ronaldo war wahrscheinlich der einzige Spieler, der noch übrig war, aber wenigstens er hat sich ja dann noch belohnt. Von daher, ne? Ist ja nochmal gut gegangen.
So ist es.
Mario, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank,
Mario. Für diese griechische Fleischplatte. Da war auf jeden Fall für jeden was dabei.
Am Anfang habe ich überlegt, ob ich sagen soll, komm, heute, ihr dürft alles machen, aber keine griechischen Referenzen hier reinbringen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, wir machen es genau andersrum. Ihr müsst so viele wie möglich.
Finde ich aber auch genau richtig, weil ich glaube, es wäre schon hin und wieder so eine Anspielung auf der Zunge gewesen. Und jetzt darf man sagen, hey, ich schaue es einfach raus, weil es wurde jetzt auch eingefordert.
Eine letzte Sache noch. Die O-Töne von Otto Rehhagel, die wir gehört haben, kamen von einer Sport1-Doku. Die gibt es natürlich dann auch auf der Website. Ist ein paar Minuten lang, weiß nicht genau, 10 Minuten oder so. Ist ganz interessant, das nochmal alles zu sehen. Deswegen auch danke an die O-Töne, auch an YouTube.
Danke an die O-Töne.
Ja. Danke an YouTube, dass es das gab. Weil es war gar nicht so einfach, Sachen zu finden davon, wie man denken würde.
Deswegen, das glaube ich. Danke. Gibt's also, das meint Mario danke. Gerade, wie... Ja. Alle anderen Shownotes und Linksammlungen auch alles unter den jeweiligen Folgen auf nachholspiel.de. Wenn ihr Fragen habt oder uns sagen wollt, auf der Tanzfläche, welcher Großraumdisco auch immer ihr vom Endergebnis zwischen Portugal und Griechenland erfahren habt, einfach bei Twitter oder Instagram schreiben und vielleicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch mal eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcast da lassen. Da sind wir immer noch zweistellig, was die Bewertung angeht. Das ist eine Frechheit. Ich glaube, 90 sind es jetzt. Naja, kann man nichts machen, egal. Erfolgreicher als wir sind da auf jeden Fall die Griechen. Vielen, vielen
Dank, Mario. Sehe ich da eine
Träne? Das war, ja, so ein bisschen.
Schon,
ne?
Ja.
Es war auf jeden Fall eine lustige Folge, weil cool, einfach dieses Griechenland-Wunder gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass sie eben auch auf dem Weg zum Turniersieg hin die großen Namen geschlagen haben. Für mich war das immer so ein Rumgedusel. Aber wie gesagt, wenn du halt Portugal, Spanien und dann noch die ganzen anderen in der K.O.-Runde schlägst, beziehungsweise gegen sie bestehst, dann hast du es dir am Ende eben auch
und
verdient.
Und gönnt euch bei YouTube das unfassbare Tor von Milan Baroš.
Okay,
werden wir machen. Nächste Woche gibt es Folge 97, genauso unfassbar. Dankeschön.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.